Ja, den Bibelvers habt ihr ja sicherlich noch im Ohr, wie man so sagt, was Schadrach, Meschach und Abednego zu dem König gesagt haben. Und ich hatte diese Woche nicht ganz so viel Zeit, wie ich es mir eigentlich gewünscht hätte oder habe, mich vorzubereiten, aber irgendwie hat es dann doch noch geklappt. Ich hoffe, dass das sich so verhält. Ich habe mich so orientiert an der Frage vom letzten oder vorletzten Mal, wo gesagt wird, dass Gott den Menschen die Ohren zuhält oder die Augen zuhält, damit sie nicht erkennen. Und man stellt sich dann natürlich so, ich stelle mir so vor, jemand, der mit dem Christentum jetzt nicht vertraut ist, aber selbst wir als Christen stellen uns dann ja die Frage, warum macht Gott so etwas? Warum hält er dem einen die Ohren zu oder die Augen zu und lässt das Herz verstocken? Und warum wendet er sich wiederum anderen zu und hilft ihnen? Die Frage, denke ich mal, die sollte uns alle bewegen. Warum wendet sich Gott manchmal ganz klar ab von Menschen? Warum wendet sich Gott manchmal ganz klar hin zu Menschen? Und wenn wir jetzt so eine Reihe von Personen auflisten möchten, die, denen sich Gott zugewandt hat, dann in chronologischer Reihenfolge, soweit es uns bekannt ist, könnten wir sicherlich viele Namen nennen. Zum Beispiel Abraham oder Isaak. Vor Abraham gab es auch schon welche, die namentlich bekannt sind. Jakob, da mache ich mal so eine kleine Klammer drum, kommen wir später noch zu, warum. Josef oder dann der ganzen Nation Israel. Dann haben wir noch andere Personen wie Samuel, David, Schadrach, Meschach und Abednego. Daniel spielte in der Situation kurioserweise keine Rolle, der war irgendwie woanders zu diesem Zeitpunkt. Hatte aber auch seinen Moment, wo er sich ganz klar zu Gott positionieren musste. Dann kommen wir ins Neue Testament, Nathanael, die Samariterin am Brunnen und Paulus und sicherlich noch viele, die wir alle nicht mit Namen kennen, denen sich Gott wirklich zugewandt hat. Auch Hiob müssen wir noch anführen, wobei wir wissen, der liegt irgendwo im Alten Testament. Wo genau, ist nicht festzustellen. Also das weiß man nicht so, wann das zeitlich einzuordnen ist. Nun sehen wir hier, dass es zumindest in einigen Fällen die Erwählung gab durch Geburt oder durch Herkunft. Denn wenn Gott dem Abraham versprach, so und so wird es kommen, ja, dann hat er sein Versprechen eingehalten. Und in 5. Mose Kapitel 7, da nimmt dann Mose darauf Bezug und er sagt dann, ich zitiere das einmal aus der Bibel, 5. Mose 7, er spricht dann stellvertretend für Gott eben zum Volk: Nicht, weil ihr mehr wäret als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen, hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Sklavenhaus, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. So erkenne denn, dass der Herr, dein Gott, der Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Güte bis auf 1000 Generationen denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten und denen, die ihn hassen, ins Angesicht vergilt. Also es gab tatsächlich für Israel diese Erwählung aus der Herkunft her. Aber interessant, denn nun könnte man sagen, das ist aber ungerecht, warum komme ich denn nicht aus dieser Linie und bin ganz automatisch erwählt? Wäre ja recht praktisch eigentlich. Scheint einherzugehen mit wenig eigener Initiative. Man ist eben einfach dann erwählt, weil man eben aus der Linie kommt, zu der Gott ursprünglich mal gesagt hat, ne, ich werde diese Linie segnen. Aber es ist keine Entbindung von der persönlichen Pflicht damit einhergegangen. Denn wir betrachten mal das Beispiel Jakobs. Und deswegen habe ich um Jakob mal so eine Klammer gesetzt. Ich mache die jetzt nicht zu dicht, ne? Das steht mir nicht zu. Aber es ist interessant zu beobachten, dass Jakob Abraham oft in Schwierigkeiten war. Ich habe immer so Schwierigkeiten, diese Namen richtig zusammenzusetzen. Abraham, Isaak, Jakob. Mit Abraham weiß ich, das war der Erste. Isaak, Jakob, Jakob, ne? Der Letzte. Also Jakob war oft in Schwierigkeiten. Wir wissen alle von der Szene, wo er sich den Segen seines blinden Vaters mit der Hilfe seiner Mutter erschlich. Und das war schon eine starke Nummer. Er bekam in der Folge, er sehnte sich nach einer Frau, sein Herz sehnte sich nach einer Frau, die kannte er namentlich, bekam aber dann erstmal eine andere. Und dann auch noch diese Frau hinzu. Er kämpfte jahrelang mit Laban, hatte immer ein Hin und Her auszustehen und er musste seinen Bruder fürchten. Er kämpfte mit Gott, der ihm die Hüfte ausrenkte und ihm damit sicherlich irgendetwas mitteilen wollte. Er musste unter seinen Kindern Streitigkeiten beobachten, die waren nicht geringer Natur. Streitigkeiten bis hin zum Mord, so dachte er, denn plötzlich war einer, das liebste Kind, verschwunden. Wie er später erst rausfinden sollte, sehr viel später, war es doch nicht tot, sondern versklavt. Er musste den Fluch auf sich nehmen, wegen der Bewohner von Sichem, wo seine Kinder einfach mal, ja, diese Bevölkerung in böser Art und Weise hingemeuchelt haben. Hungersnot hatte er auszustehen, jahrelang. Und die Auflösung all dieser Schwierigkeiten, in Anführungszeichen all dieser Schwierigkeiten, kam er später, als er dann mitbekam und verstand, dass Gott Josef gesandt hatte, um die Familie zu retten. Aber man hat das Gefühl, wenn man die Geschichte liest, dass Josef doch mehr gesegnet war als Jakob. In der Bibel wird das Synonym Jakob oft gebraucht für die Nation Israel. Und dann meistens dann, wenn Gott gegen die Nation ein Strafgericht androht. Also mit Jakob ist die Sache so ein wenig schwierig gewesen. Er hatte seine persönliche Pflicht auch vor Gott, wie jeder andere, obwohl er aus direkter Linie kam. Erwählung aus Geburt ist nicht alles. Das zeigt ja auch das Geschick der Nation Israel. Es ging eher einher mit einer ernsten Pflicht. Und in dem Sinne waren diese Personen dann auch anderen Personen gleichgestellt, die sich der Nation Israel auch anschließen konnten. Gott hatte diese Möglichkeit ganz explizit mit eingebracht. Jeder, der möchte oder wollte, konnte sich einbringen in die Nation Israel und hatte gleiche Rechte, fast bis auf das Priestertum. Wir kommen aber nun zu uns. Über andere zu reden in der tiefen Vergangenheit ist ja immer schön. Aber wir kommen jetzt einmal zu uns persönlich. Was kann uns das denn sagen? Stellen wir uns doch mal geistig diese Personen vor. Abraham, Isaak, Hiob, Josef, Samuel, David, Daniel, Schadrach, Meshach und Abednego oder auch Nathanael, womit wir wieder im Neuen Testament sind. Wie handelten diese Personen? Was ist uns von diesen Personen bekannt? Glücklicherweise von einigen eine ganze Menge. Wenn wir so mal an Hiob denken oder wenn wir an Daniel denken. Es ist eine ganze Menge von diesen Personen bekannt. Man kann sich schon ein Bild von ihrer Handlungsweise machen. Abraham wurde gesagt, geh in das Land. Und das war zu einer Zeit, da ging es ihnen in dem Land, wo er war, gut. Und er sagte nicht, naja, mal überlegen und so weiter. Und warum eigentlich? Sondern so wie es den Anschein hat, zeigt uns der Bericht, Gott sagte, geh in das Land. Und er ging in das Land, was er ihm zeigen würde in der Zukunft. Isaak, Vater, wo ist das Opfer? Sprach er zu seinem Vater und bekam dann mit, er ist das Opfer. Und es ist nicht überliefert, dass er sich irgendwie gewehrt hätte dagegen. In irgendeiner Form war er bereit, diesen Weg mitzugehen. Vielleicht war er auch überrumpelt, aber ich nehme es mal positiv an, er war bereit, diesen Weg mitzugehen. Isaak. Josef war in die Versklavung geraten, erlebte dort Aufstieg und Niedergang und Aufstieg. Und es ist nirgendwo überliefert, dass er zürnte, Gott oder seinem Schicksal, weder am Anfang noch am Ende seines Lebens, wo die Dinge sich zum Glück ja danach auflösten, aber wo auch seine Brüder kamen, denen er ja hätte eigentlich nochmal so einen Text erzählen können. Aber er ist wirklich voller Liebe. Und ja, also grandios die Reaktion, die er dort zeigt. Samuel, ein Mann, der ganz ohne Probleme durch seine Lebenszeit hindurchgeht, von dem nicht überliefert wurde, hier hat es nicht funktioniert und da hätte er besser und so weiter. Beeindruckend. Eine Person, die in der Bibel positiv von Anfang bis zum Ende ja, bezeugt wird. Oder David, er widerstand dem Goliath, hat sich gemeldet, ich bin bereit hier mitzumachen, ich bin bereit gegen diesen Riesen zu kämpfen, der gegen Gott ist. Oder auch in der Verfolgung durch Saul war er bereit, das hinzunehmen und auf Gott zu vertrauen. Ich weiß nicht, ob ich sowas in der Lage wäre zu tun. Da ist ein Goliath. Der braucht nicht 3 Meter groß sein, das reicht mir schon, wenn er größer ist als ich. Und dann sollte ich gegen diesen kämpfen. Und nur einer hat es in Israel gemacht. Es gab andere treue Männer, bestimmt, aber einer war so mutig und hat gesagt, ich setze hier, ich bin kein Spieler, aber ich glaube an Gott. Ich setze es auf die Karte Gott und damit werde ich gewinnen. Daniel, er suchte keinen Streit, Schadrach, Meshach und Abednego, und sie bekamen ihn trotzdem, diesen Streit. Aber sie setzten auch auf die Karte Gottes. Sie positionierten sich eindeutig. Und so kommen wir zu uns, was wir wohl daraus lernen können. Sie positionierten sich eindeutig. Die Worte Schadrach, Meshach und Abednegos, was auch immer du sagst, König, das ist in der Grenze zur Respektlosigkeit. Was auch immer du sagst, König, wir brauchen darüber gar nicht diskutieren. Das kommt gar nicht in Frage. Das machen wir nicht. Egal, was der noch draufgelegt hätte auf diesen Feuerofen, vorher noch die Folter oder was ist, was auch immer hätte sein können. Wir brauchen gar nicht drüber reden, wir werden unserem Gott dienen. Man kann fast schon sagen, dass diese Menschen, in diesem Fall kann man das besonders deutlich so zeigen, lakonisch Gott ergeben waren. Lakonisch, das Wort benutzen wir manchmal, meint eine, ich habe das hier mal aufgeschrieben, eine treffende, eine trockene, eine schmucklose Ausdrucksweise. Also treffend, trocken und schmucklos. Kommt aus Lakonien, das war irgendwo in Griechenland. Eigentlich sind die Griechen ja bekannt dafür, dass sie immer viel reden und gar nicht mehr aufhören. Aber die in Lakonien, die Spartaner, die scheinen so ein bisschen weniger geredet zu haben. Und schon waren sie lakonisch. Treffend, knapp und, oder vielleicht waren die einfach nur genervt von diesem ganzen Gerede und hatten sich jetzt angewöhnt, einfach das mal auf den Punkt zu bringen. Da kommt also der Philipp von Makedonien, kämpft, möchte gegen die Spartaner kämpfen und sagt zu ihnen, wenn ich euch besiegt habe, werden eure Häuser brennen, eure Städte in Flammen stehen und eure Frauen zu Witzen werden. Und darauf antworten die Spartaner, wenn. Das war's. Kurz, treffend und trocken. Und so könnte man fast schon denken, haben diese Menschen, von denen wir eben gesprochen haben, diese Glaubenszeugen, geglaubt, lakonisch. Sie haben in der entsprechenden Situation, sehr deutlich, da hat man es gesehen, lakonisch ihren Glauben bezeugt. Treffend, trocken und schmucklos, sie haben gesagt, nein, ich mache das nicht. Oder wir persönlich könnten dann auch überlegen, in gewissen Situationen, nein, wir überlegen nicht, wir tun es einfach. Nein, das machen wir nicht. Oder die Antwort könnte einfach lauten, ich bin Christ, womit das Nein schon drinne steckt, in dem, was möglicherweise ansteht, zu tun. Wenn Menschen sich so eindeutig positioniert haben, wenn wir uns so eindeutig positioniert haben, dann gucken wir nochmal zurück auf die Glaubenszeugen der alten Zeit und fragen uns, haben diese Personen Handel getrieben mit ihrem Glauben? Waren sie gewinnorientiert, personenorientiert? Haben sie ihre eigene Würde gesucht und so weiter und so weiter? Und wir müssen sagen, ja, natürlich waren sie auch gewinnorientiert. Das muss man im Leben sein, sonst verliert man ja die ganze Zeit. Man muss die Dinge ja auch weiterbringen. Natürlich waren sie daran interessiert, dass Menschen sie auch schätzten. Natürlich waren sie daran interessiert, dass auch ihre Würde gewahrt war. Aber sie setzten niemals ihren Glauben dafür ein. Sie kannten ihre Grenzen. Der Glaube ist nichts, was uns als Instrument dienen sollte, zur Würde zu kommen, Gewinn zu erwirtschaften oder uns selber ins Rampenlicht zu stellen. Diese Menschen hatten sich für Gott entschieden und sie hatten sich für oder in die Richtung Gottes ausgerichtet. Sie hatten sich für Gott entschieden und nicht, und das ist vielleicht ein ganz guter Gedanke, für ein besseres Leben. Das wird manchmal so zusammengebracht. Ja, wenn du mit Gott gehst, dann wirst du ein besseres Leben finden. Kann ja sein, ist auch nicht schlecht und gönnt man auch jedem Menschen. Aber das ist nicht der Grund, warum wir uns positionieren. Wir positionieren uns für Gott oder richten uns an Gott aus, nicht damit es uns morgen besser geht, sondern weil das richtig ist, weil wir die Schöpfung sind und Gott ist der Schöpfer. Sonst hätte Hiob sagen müssen in der entsprechenden Situation, jetzt ist aber mal Schluss. Jetzt habe ich ja eigentlich nur Ärger dadurch, dass ich Gott diene und man hat ihn ja versucht, in diese Richtung zu drängen, aber er hat gesagt, nein. Wenn Gott das Gute gibt, dann nehme ich eben auch das Schlechte an. Das darf passieren. Und man muss das jetzt auch mal, oder man kann das vielleicht sogar nochmal übertreiben. Oder vielleicht ist es gar nicht übertrieben. Wenn wir uns für Gott entscheiden und so klar positionieren, dann entscheidet Gott sich für uns. Und dann hält er uns bestimmt nicht die Ohren zu oder die Augen oder lässt unser Herz verstocken, sondern er entscheidet sich für uns. Gott sagte dann dem Volk Israel, stellt mich doch auf die Probe. Was für eine Aussage, stellt mich doch auf die Probe. Und dann geht es am Ende schief? Wollte Gott das andeuten oder das sagen? Also darin steckt doch schon der Hinweis, es wird nicht schief gehen. Oder Paulus sagt, wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Wenn wir uns für Gott ganz klar positionieren und nicht so, solange es gut geht oder ja, unter den Bedingungen und so weiter, dann wird sich Gott für uns entscheiden. Im Prinzip kommen wir auf Gottes Seite und mit Gott sind wir dann in einer Richtung unterwegs. Das kann eigentlich gar nicht schiefgehen. Und so, denke ich, sollten wir auch den Menschen zeigen, dass Gott sich an jeden Menschen bereit ist zuzuwenden, wenn er sich ihm zuwendet. Und wir natürlich dadurch nur gewinnen können, aber wir verstehen vor allem eins. Wir sind die Schöpfung und er ist der Schöpfer. Und wir haben nicht das Recht, die Dinge vorzugeben, sondern er uns die Dinge vorzugeben. Und wir sind bereit, das so anzunehmen. Alles andere wird darauf folgen. Und oft, sehr oft, ist es sogar sehr gut. Und am Ende ist es sowieso etwas, was uns zu der Bestimmung führt, zu der Gott uns Menschen geschaffen hat. Im Bilde Gottes. Da ist viel Spannung noch drin. Und da ist das Ende noch längst nicht erreicht.